Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr auch heute wieder am Start seid. Zu einer neuen spannenden Folge mit einem sehr spannenden Gast, den ich schon sehr lange verfolge und auch schon sehr lange auf meiner Liste drauf habe. Denn wir haben in vergangenen Folgen öfter mal über den Dartpalast und über die Berliner Dartszene gesprochen. Und dort ist immer wieder zur Sprache gekommen, dass das Niveau dort sich extrem entwickelt hat und wirklich wahnsinnige Leistungen dort sind und teilweise bei Turnieren mit, ich sag mal, 40, 50 Mann dann 20 Leute 70 plus spielen im Schnitt. Und einer davon, der da mal oben drin steht in den ganzen Statistiken, ist heute bei mir. Hallo, Tom Stövesand, grüß dich.
Guten Tag, mein Lieber. Freut mich, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du die Zeit nimmst. Ich habe schon gesagt, du bist im Berliner Umland beziehungsweise Berlin selbst definitiv ein Name, der bekannt ist und der immer wieder auffällt durch Turniersiege und auch durch viele Highlights und Co. Vielleicht für die Leute, die dich noch nicht kennen und gerade zuhören, gib mal so eine kleine Einleitung, wie alt du jetzt gerade bist und wie du überhaupt zum Dartsport gekommen bist und wie lange das jetzt her ist, dass du angefangen hast.
Ja klar, also ich bin Tom, ich bin 26, bald 27. Wie bin ich zum Dart gekommen? Wenn ich ganz weit zurückdenke, dann sehe ich mich irgendwo bei meiner Tante auf dem Grundstück in der Garage an der E-Dart-Scheibe stehen, so eine aufklappbare. Das muss irgendwann zwischen 2010 und 2012 gewesen sein, da war ich auf jeden Fall noch sehr jung. Dann habe ich sehr viel Dart geguckt mit meinem Vater, immer also so klassisch WM 2015, 16, als Anderson da zweimal Weltmeister geworden ist, das habe ich auf jeden Fall in Erinnerung. Und wie sollte es anders kommen, habe ich mir dann 2019 zu Weihnachten tatsächlich eine Dartscheibe schenken lassen, die aufgehangen, und seitdem bin ich irgendwie ja konstant mit dabei. Hab dann zwischendurch auch Pause gehabt, irgendwie mal wieder ein halbes Jahr, aber ich bin so ein klassisches Corona-Erzeugnis, würde ich sagen. In diesen 2 Jahren, wo dann auch wieder On-Off-Lockdown war, stand ich wie so ein Weltmeister bei mir zu Hause am Board und habe gespielt, bis ich dann ja 2022 irgendwann gesagt habe, okay, jetzt reicht es mal langsam hier mit zu Hause spielen, und mich dann mit einem guten Kumpel zusammengetan habe, den ich aus Schulzeiten noch kenne, der vielleicht auch ein Name ist. Das ist Paul Neugebauer, auch aus Berlin. Irgendwie sind wir aufeinander aufmerksam geworden, dass wir beide Dart spielen, weil er bei Instagram immer mal gepostet hat. Und dann, er war bis zu dem Zeitpunkt auch noch bei keinem Turnier unterwegs, bis wir uns dann im Juni 22 war das, mal gesagt haben, ja, lass uns mal zusammen auf ein Turnier gehen. Ich finde, das sieht man auch oft irgendwie, wenn Doppelturniere sind, dass viele neue Leute dazukommen und sich dann erst trauen, auf Turniere zu gehen. Und so war das bei uns dann auch tatsächlich. Es war kein Doppelturnier, sondern ein Einzel, aber wir sind zusammen hingegangen. Ja, und seitdem bin ich eigentlich nonstop mit dabei und plane auch nicht, damit aufzuhören.
Das ist dann auf jeden Fall auch eine besondere Konstellation bei euch, weil ihr auch beide sehr stark spielt. Paul hat sich auch extrem entwickelt von allem, was ich so gesehen habe. Also das hast du ja selten, dass dann auch beide, sag ich mal, so stark irgendwann spielen,
Das
sondern meistens.
war, ja, also ich habe das auch mitbekommen, also dass wir, glaube ich, beide ganz gut unterwegs waren, also auf einem guten Niveau schon waren, als wir da eingestiegen sind in diese ganze Turniergeschichte. Ich habe auch früh dann angefangen, also nicht Turniere, aber Spiele zu gewinnen und halbwegs weit zu kommen. Bis zu meinem ersten Turniersieg hat es ewig gedauert. Also da, ich war teilweise an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich bin immer irgendwo im Viertel- und Halbfinale rausgeflogen, gewinne ich jemals ein Turnier? Und irgendwann ist der Knoten dann tatsächlich mal geplatzt, als ich mal so ein Ding gewonnen habe. Und seitdem ist der Stein ins Rollen irgendwie gekommen. Und ja, der Kopf war dann irgendwie frei. Und wie das so ist, konnte ich das dann irgendwie konservieren, und Paul auch. Also wir haben wirklich einen Großteil dieser Zeit zusammen verbracht, zusammen gestartet auf selben Wege. Also wir haben, glaube ich, 3 oder 4 Turniere im Palast gespielt in Berlin, bis wir dann von auch einem guten Kumpel, Sebastian Stürzebecher, angesprochen wurden. Einer der besten Tischtennisspieler, die ich so kenne und die es so gibt, der uns tatsächlich in der Oberliga in einen Verein reingeholt hat dann. Das war Red Tops Berlin. Mal kurz zur Einordnung, so die Oberliga ist die zweithöchste Liga in Berlin, danach kommt noch die Landesliga und dann ist ja auch schon zweite Bundesliga und Bundesliga. Ja, und da haben wir dann unsere erste Saison gemeinsam gestartet. Immer einmal die Woche irgendwie auf dem Mittwoch oder Donnerstag plus parallel Turniere. Genau, diese Saison gespielt. Wir sind nicht Meister geworden, aber wir haben den Aufstieg, glaube ich, in die Landesliga geschafft, wobei Paul und ich dann, nachdem wir ein Jahr gespielt hatten, auch mittlerweile schon viele andere Leute kennengelernt hatten, wie ein Dennis zum Beispiel und Leon. Also sind vielleicht auch Namen, die man irgendwie schon mal gelesen hat aus dem Berliner Raum. Und dann gemeinsam in ein anderes Landesliga-Team gegangen sind, wo wir dann tatsächlich mit dieser geilen jungen Truppe auch Meister geworden sind in der Landesliga und daraufhin berechtigt waren, diesen zweite Bundesliga-Aufstieg zu probieren. Das war in Bingen am Rhein, also irgendwo bei Mainz. Ja, da sind wir dann leider kläglich gescheitert. Ich weiß gar nicht, wer es in dieser Saison geschafft hat. Ich glaube, es war Datona, also die Mannschaft da von Christopher Tonders und noch irgendwer. Naja, so war irgendwie so dieser Verlauf, Liga-Verlauf. Und dann ging es weiter. Also ich will nicht die ganze Zeit, du willst ja auch mal zu Wort kommen. Also ich könnte noch ewig weitererzählen, glaube ich.
Ja, alles gut. Wir werden auf jeden Fall auch auf viele Stationen noch zu sprechen kommen. Du spielst ja auch jetzt noch Bundesliga und bist ja auch jetzt mittlerweile im E-Dart-Jude unterwegs. Auch darauf werden wir noch eingehen. Und vielleicht nochmal zu dieser Anfangszeit, wo ihr dann angefangen habt, Turniere zu spielen und Co. Du hast jetzt selber schon gesagt, da das von Anfang an ganz gut lief. Und für mich ist es nämlich in meiner Wahrnehmung auch so, dass ich so deinen Namen die ersten Male eigentlich wahrgenommen habe und direkt schon richtig gute, sag ich mal, Zahlen waren. Also ich habe irgendwie, bei vielen anderen war das so, als ich damals die ersten Mal im Dartpalast war, das war so irgendwie 2019, so vor Corona noch die Zeit. Da waren ja dann auch so Marcel oder David Jeske und so, die haben ja da auch dann nur eine, sag ich mal, 60 oder so gespielt am Anfang. Und bei dir war es irgendwie so, ich habe das irgendwie nie wahrgenommen, dass du schlechter warst, großartig als jetzt.
Also ich schwanke immer noch teilweise sehr stark, ne? Diese Ausreißer nach unten sind deutlich weniger geworden, aber auch ich hatte gerade letzte Woche noch schreckliches Spiel, irgendwie Finaleinzug auf Montag gespielt und das passiert einfach. Aber ich glaube, der Punkt war, dass ich ja relativ spät angefangen habe, Turniere zu spielen, nachdem ich hier schon 3 Jahre wie ein Weltmeister trainiert habe. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich nie an einem Punkt war, wo mich Gegner irgendwie ja unterschätzt haben, ne? Also ich habe das Gefühl, ich habe immer einen gewissen Respekt genossen, einfach dadurch, dass ich, glaube ich, dann schon mit diesem 60er-Level, konstanten 60er-Level irgendwie schon reingestartet bin in die Turniere. Und zur damaligen Zeit muss man sagen, das sagen auch alle Berliner, hast du teilweise mit einem 65er-Schnitt Turniere gewonnen. Das passiert heutzutage nicht mehr. Das kannst du vergessen. Also du musst deine 70, 75 plus auf jeden Fall spielen, um da irgendwie mithalten zu können. Ne? Deswegen war ich damals so in dieser Masse an Spielern irgendwie ein Teil und konnte mich dann da irgendwie auch festsetzen.
Ja, bei euch ist es echt extrem krass. Also ich weiß, ich bin damals mal einmal beim Koyo Cup irgendwann Dritter geworden und da habe ich, glaube ich, einen Turnierschnitt gespielt von irgendwie, keine Ahnung, 58 oder so. So, und für mich war das ja ein super Abend. Und jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine 65 spiele, dann bin ich ja wirklich zufrieden. Aber bei euch in Berlin ist ja echt so, da kannst du froh sein, wenn du überhaupt ein Spiel gewinnst über den Abend
Naja,
bei
das
einer
ist ein bisschen
Promo.
dem geschuldet, ne, dass wir trotz, ja, wir sind die Hauptstadt hier, 3,5 Millionen Leute, aber kaum Spielstätten. Ne? Also ich liebe den Dartpalast. Ich hätte damals nicht gedacht, dass das mein zweites Wohnzimmer wird, als ich da angefangen habe. Aber es gibt zu wenig Spielstätten. Ne? Und deswegen ist diese Dichte an Spielern im Dartpalast einfach extrem. Ne? Also es sind gefühlt immer dieselben Gesichter. In letzter Zeit kommen sehr viele neue dazu, wie das immer so ist, Jahreswende rum. Aber so dieser Kern an guten Spielern, die sich ja jetzt auch über die Jahre weiterentwickelt haben, ist halt noch da und bleibt bestehen. Und die sind halt auch gefühlt immer da, ne? Und wenn der eine mal nicht da ist, ist der andere krasse Spieler da. Also du hast da gefühlt einen Pool aus 10, 15 Leuten in einem Turnier, die auch gewinnen können. Du weißt nicht, wer dieses Turnier gewinnen wird am Montag, wenn wir spielen. Und das ist echt cool.
Ja, gerade für euch jetzt, sag ich mal, auf dem Niveau ist das natürlich ein Traum, dass du durchgehend diese Competition dann auch hast. Das hast du ja fast nirgendwo in anderen Regionen, sag mal, dass du jetzt auf so hohem Niveau du wirklich 20 Spieler dann teilweise da hast, die auch eigentlich alle Bundesliga spielen. Also durch eure beiden Mannschaften ist das ja wirklich extrem. Und du spielst ja selber auch bei den Vikings Berlin. Vielleicht können wir auch darauf kurz mal eingehen. Wie gesagt, ihr habt die Captains und die Vikings in Berlin, wird den meisten bekannt sein. Und wie ist es dazu gekommen? Seit wann spielst du jetzt Bundesliga? Und vor allem, wie ist es für dich so im Vergleich zum Einzelsport jetzt, wenn du die Einzelturniere spielst? Was magst du mehr? Was gefällt dir daran?
Also ich muss sagen, als ich angefangen habe zu spielen, war in meinem Kopf da, das ist ein Einzelsport, so Teamsport habe ich überhaupt nicht gedacht, ne? Da ist man dann natürlich durch diese 2 Saisons im Ligabetrieb, Oberliga, Landesliga irgendwie reingewachsen. Aber gerade so bei Doppelturnieren, Paul hat mir das auch gesagt, ich war ein furchtbarer Doppelpartner, ne? Weil ich einfach ein Einzelspieler war, eigentlich immer noch irgendwo bin. Ich spiele mittlerweile sehr gerne Doppel und auch ja, besser. Aber damals war ich da wirklich nur auf mich konzentriert und ich bin sehr froh darüber, dass ich den Weg ins Team gefunden habe. Und da kann ich auch gleich einhaken bei diesem zweiten Bundesliga-Aufstieg, den wir damals nicht geschafft haben. Danach ist die Mannschaft so ein bisschen auseinandergebrochen, beziehungsweise wir, die neu reingekommen sind, sind raus. Und dann kam dieses German Masters, der Teamwettbewerb 2024. Also wie auch in den anderen Bundesländern haben wir unsere Ranglistenturniere gespielt. Und ich habe es damals dann einmal nicht geschafft. Ich bin glaube ich nur ein Platz unter dem Cut-off gewesen. Mir hat noch ein Sieg gefehlt. Da bin ich irgendwie auf Platz 21 rausgekommen, war als Ersatzspieler eingetragen und kam nicht mit. Leider. Und das nächste Jahr habe ich es dann geschafft. So, und dann war ich beim German Masters 24 mit Berlin. Und wir haben uns echt gut verkauft, muss man sagen, ne? Die ganzen anderen Gesichter wie Paul, Dennis und Hille und so waren auch alle dabei. Und natürlich auch ein paar Vikings-Leute, die damals schon Bundesliga gespielt haben. Und nicht nur das Team-Event, wo wir Dritter geworden sind, war ziemlich gut, sondern auch mein Einzel am nächsten Tag. Ich glaube, das ist auch müsste der erste Post auf meinem Instagram gewesen sein. Also da habe ich dann auch mir einen Insta-Account gemacht. Da bin ich, glaube ich, bis ins Viertelfinale rein tatsächlich, nachdem ich auf jeden Fall gute Namen geschlagen habe, die ich damals noch gar nicht so richtig kannte. Ein Paul Goya in der ersten Runde zum Beispiel, der hier auch schon im Podcast war. Dominik Ferrero aus Baden-Württemberg. Da waren wirklich ganz gute Dinger dabei, bis ich dann im Viertelfinale gegen den damaligen Finalisten, den auch keiner kannte, Luca Jäger heißt er, glaube ich, irgendwo aus Rheinland-Pfalz, rausgeflogen bin. Der hat Finale gegen Kai Gotthardt gespielt, meine ich. Naja, auf jeden Fall war das unglaublich, ne? Also hätte ich nie mit gerechnet, dass ich da so einen Run schiebe, und da wirklich, ja, so gut abschneide. Und daraufhin haben dann, wer kam auf mich zu? Ich glaube, es war Tobi Riese und Kevin Knopf, die gesagt haben, ja Jungs, ihr habt jetzt hier die einmalige Chance, wir würden euch anbieten, macht's jetzt, probiert's. Und damals war immer so die Überlegung, ja, willst du den Schritt jetzt schon gehen? Ist das nicht zu früh? Wollen wir nicht in diesem gesunden Rhythmus bleiben und vielleicht erstmal zweite Bundesliga probieren? Aber wir haben uns dann dazu entschlossen und jeder ist dann so ein bisschen von da an seinen eigenen Weg gegangen, ne? Also ein paar Leute, die jetzt auch dann damals mit mir rein sind in die Mannschaft, sind jetzt halt nicht mehr da, eigentlich fast gar keiner mehr. Muss man sagen, ich spiele noch und mir hat das spielerisch sehr gut getan.
Wie ist es bei euch von dir so aus deiner Wahrnehmung mit der Konkurrenz zwischen den beiden Vereinen? Weil das ist bei euch ja so eine spezielle Konstellation, dass du quasi weißt, ich glaube, Marcel hat so ja letztes Mal, Marcel Althaus im Podcast auch gesagt, dass ihr Doppel gespielt habt und so weiter. Also ihr seid ja auch untereinander quasi oft befreundet.
Ach, na
Gleichzeitig ist
klar.
aber trotzdem, wenn ich mir so diese Videos von Spieltagen und so angucke, doch eine große Rivalität dann auch da. Wie ist das so? Wie trennt man das? Wie habt ihr denn Umgang mit?
Ja, ich weiß auch gar nicht, wie es dazu kommt. Das ist einfach so ein Ding, ne, wenn Pokalspiele anstehen oder diese Bundesligaspiele, da ist einfach ein gewisses Feuer drin. Du spielst eben nicht nur für dich, sondern für die Mannschaft. Und ja, da sind so kleine Sticheleien und so natürlich irgendwie auf dem Programm. Aber ich liebe die Jungs alle. Wir verstehen uns alle gut. Ich meine, so wie ich es gesagt habe, wir sehen uns montags in den Turnieren regelmäßig, spielen da miteinander, gegeneinander. Ich habe auch schon viele Doppel mit irgendwelchen anderen Leuten gespielt, mit Marcel zum Beispiel, mit dem ich mittlerweile auch sehr gut befreundet bin. Und nur weil er im anderen Team spielt, muss ich mich da jetzt nicht irgendwie verfeinden, ne? Das ist ein gesunder, sportlicher Ehrgeiz, würde ich sagen. Ja, momentan sind die Captains deutlich besser am Drücker als wir, muss man sagen. Wir haben ja auch eine brutale Saison letzte Saison gespielt, sind Nordmeister geworden. Auch in meiner ersten Saison, das ist auch so verrückt. Also das ging alles so schnell in diesem ganzen Teamwettbewerb, dass wir dann da die Endrunde erreicht haben, Halbfinale gespielt haben gegen Karlsruhe wo wir dann raus sind. Ja, und diese Saison haben wir irgendwie so ein bisschen den Start verpennt. Die Captains haben sich sehr stark verstärkt, muss man sagen, ne? Also gute Namen dabei, Czerwinski und noch fünf andere Leute, die sie geholt haben. Und muss man den Jungs einfach lassen, die spielen eine Bombensaison und ich gönne es denen auch, ne? Trotz Rivalität muss man sagen, die sollen durchziehen, ne? Also warum nicht? Und wir werden auch wieder kommen, keine Sorge.
Ich glaube, da machen wir uns keine Sorgen.
Ja.
Wenn wir vielleicht jetzt gerade schon bei deiner Freundschaft zu Marcel auch waren, dann können wir vielleicht mal kurz in den E-Dart-Bereich rübergehen. Das ist was bei mir im Podcast hier recht selten vorkommt, weil ich selber tatsächlich, muss ich sagen, auch wenig Plan habe von der Szene, weil
Ja.
ich selbst nur im Stierdart unterwegs bin und war. Aber vielleicht kannst du ja dazu ein bisschen was sagen, weil ich glaube, ihr habt beide gleichzeitig auch jetzt richtig ambitioniert angefangen, wenn ich das im Podcast
Nicht ganz.
von Marcel richtig gehört habe.
Nicht
Nicht
ganz, so
ganz.
war's. Nee, also tatsächlich habe ich da ein bisschen mehr Erfahrung als er, würde mich aber trotzdem noch als nicht wirklich erfahren im EDAT bezeichnen, weil diese Szene einfach sehr, ja, weitreichend schon ist, ne? Wenn ich überlege, mit welchen Leuten ich da spiele, es sind ja größtenteils Vikings-Leute, auch mit einem Marcel Hausotter und Stefan Werner, einfach gute Spieler, die teilweise irgendwie schon vor 10, 15 Jahren irgendwie Geiselwind und Co. gespielt haben. Also so, ich bin da auch noch nicht lange drin, aber ich habe tatsächlich relativ zeitig, nachdem ich auch mit Stildart im Verein angefangen habe, parallel in einem EDAT-Team ja, angefangen zu spielen. Obwohl ich es wirklich partout abgelehnt habe die ganze Zeit. Ich war wirklich pro Stildart und dachte mir, EDAT ist völliger Quatsch. Irgendwann habe ich mich überreden lassen, habe dann auch angefangen in der A-Liga und habe da auch relativ lange dieselbe Mannschaft gehalten. Auch nochmal Shoutout an die Jungs, die wissen, wer gemeint ist. Und ja, muss sagen, das ist ein guter Ausgleich zum Stildart, ne? Also immer mal auf dem Freitag. Ich muss dazu sagen, ich trainiere EDAT nicht. Also das ist auf dem Freitag explizit gewesen, du bist hingegangen, hast die Woche Stildart gespielt und auf dem Freitag dich eine Stunde eingespielt und hast dein Ligaspiel gemacht. Und das war auch immer lustig, hat mir dann aber auch gereicht. Also, dass ich dann angefangen habe, Turniere zu spielen, kam dann auch erst jetzt irgendwie vor anderthalb, 2 Jahren, würde ich sagen, dass ich dann ab und zu mal auch mal so ein DSAB-Wochenende in Berlin irgendwie so ein Endturnier gespielt habe und so. Und ja, und dann irgendwann stand ich vor der Entscheidung, die Mannschaft wieder mal zu wechseln, weil wirklich eine Anfrage kam von Mulak, den Mulak-Fightern, die es auch schon sehr, sehr lange gibt, ein wirklich starkes Team. Und habe mich dann irgendwann dazu entschieden, ja, komm, jetzt probierst du es mal ein bisschen ernster und wechselst in das Team, auch mit Ambitionen auf Deutsche Meisterschaft, Las Vegas, etc. Weil da einfach Potenzial da ist und wir ein Bombenteam sind. Wir haben die Saison ungeschlagen mit 18:0, glaube ich, beendet. Und du weißt, wie groß der Berliner EDAT-Kosmos ist. Also sich da zu behaupten, würde ich sagen, ist schon was. Und ja, also macht wirklich Spaß.
Ja, Team ist, muss man sagen, auch wirklich wahnsinnig gut aufgestellt, so wenn man die Namen liest. Ist das schon wirklich krass, was für ein Niveau da ist? Da ist auch keine Schwachstelle oder irgendwas mehr vorhanden. Also, selbst die, die teilweise bei euch dann nicht spielen an einem Spieltag, sind ja noch alles namhafte Leute. Das ist schon Wahnsinn, was ihr da für eine Aufstellung habt, auch in der Breite, ne?
Ja, aber jetzt, man muss dazu sagen, ne, wenn dann so deutsche Meisterschaften und so weiter anstehen, ich glaube trotzdem, ne, also da musst du dich wirklich explizit auch darauf vorbereiten. Also wir fliegen jetzt im April nach Lorette Mar und spielen da im Radikaldart, falls dir das was sagt, ist auch eine Art E-Dart, eine Meisterschaft mit, eine Art Europameisterschaft ist das, glaube ich, wo auf dem Bullshooter gespielt wird, also in diesem Automaten, wo die Felder ein bisschen größer sind und wo du über Bullscores und so. Und uns wurde jetzt im Dartpalast tatsächlich, da haben sie zwei Bullshooter-Automaten, die wurden uns jetzt fertig gemacht, dass wir uns auch tatsächlich vorbereiten können für Lorette. Und das wird jetzt, glaube ich, die nächsten Wochen und Monate so ein bisschen mehr auf dem Programm stehen, dass ich da einfach wirklich auch vorbereitet reingehen kann, ne? Also, weil ich glaube, EDAT ist nochmal so eine ganz spezielle Sache, dass viele Leute, die EDAT spielen und da richtig gut sind, auch nur EDAT spielen. Und da musst du vorbereitet reingehen. Anders geht das gar nicht.
Viele sagen ja auch immer so, dass die EDA-Szene irgendwie nochmal komplett anders ist als die Stierda-Szene, also so von den Leuten und vom Umgang. Würdest du das auch so sagen? Und wenn ja, inwiefern? Weil ich kann es mir immer nicht so richtig vorstellen, sozusagen von außen.
Also es überschneidet sich teilweise in den Top-Mannschaften, muss man sagen. Hast du auch viele Leute, die Stildart spielen. ja, wie soll ich das sagen, ohne komisch zu klingen? Also ich sage mal, der Großteil des E-Dart-Kosmos wird ja, sage ich mal, von etwas niedrigeren Ligen abgedeckt. Und dort ist die Spielerbreite, sage ich mal, und die Leute, die spielen, halt einfach nicht ganz so kompetitiv, muss man sagen, ne? Du hast halt viele Leute, die einfach nur ihre Ligaspiele machen und nur in Kneipen spielen, Hausligen haben und just for fun spielen. Und man merkt das einfach. Ich kann das gar nicht richtig mit Worten beschreiben, aber wenn du auf einem EDA-Turnier bist, merkst du es so vom Feeling. Also es ist alles ein bisschen lockerer, lustiger, habe ich das Gefühl, nicht ganz so verbissen, zumindest im unteren Bereich, wenn es dann wirklich in die hohen Ligen geht, da ist dann wirklich auch wieder alles umkämpft. Aber ja, also grundsätzlich spielen wir alle Dart, von daher ist es irgendwo auch dasselbe.
Dann steht vielleicht so ein bisschen der, ich sag mal, gesellschaftliche Fokus mehr beim EDAT, ne? Dass die Leute eher sie so miteinander ein bisschen
Ja, kann man so
so,
sagen.
genau. Ich würde sagen, beim Stil, das ist ja wirklich so, auch bei den Clan-Turnieren, so wo ich jetzt unterwegs bin und so weiter, hast du ja eigentlich selbst die Leute, die hinkommen und vielleicht jetzt noch Anfänger sind und so, sind trotzdem schon mit Ehrgeiz ordentlich dabei. So, da geht eigentlich fast keiner mehr hin, der jetzt sagt, ich will nur meine zwei Bierchen trinken und alles anderes
Ja, du
machen.
hast halt im Stil dann auch niemanden, sag ich mal, der bei einer 140 eine Kuhglocke läuten lässt, zum Beispiel. So, und, um das mal so bildlich so ein bisschen darzustellen, weißt du?
Ja,
Mehr
das
sage ich
beschreibt
dazu
es vielleicht
gar
ganz
nicht.
gut, ja.
Ja, genau. Ja, und dann muss ich dazu sagen, so zu dieser ganzen Entwicklungsgeschichte, um da vielleicht nochmal irgendwie so einzuhaken, so diesen richtigen Sprung habe ich das Gefühl, erst im letzten Jahr gemacht. Also ich habe zur Jahreswende 24, 25 hatte ich eine Knie-OP tatsächlich und war da in der Zeit, wo ich wusste, diese OP steht an, auch mental ziemlich im Loch, muss ich sagen. Man hat es im Spiel auch gemerkt. Also meine Leistung ist dann irgendwann auch wieder runtergegangen, einfach weil ich mir selber sehr viel Druck gemacht habe und gedacht habe, okay, jetzt wirst du operiert, jetzt kannst du bestimmt monatelang nicht spielen. Wie es aber so war, kam man dann doch schneller wieder von dieser Verletzung zurück. Das hat dann so 2,5 Monate gedauert, bis ich wieder am Start war, irgendwann im März 25. Und da hat es irgendwo dann Klick gemacht. Ich weiß nicht, ob es der Schnauzbart ist, den ich mir dann seitdem stehen lassen habe, keine Ahnung, aber seitdem sind wirklich, wirklich viele Turniersiege, die ich mir damals nie hätte erträumen können, ja, zusammengekommen, muss man sagen. Ob das jetzt hier in Berlin war oder außerhalb von Berlin, im Raum Niedersachsen, etc. Ja, und das ist wirklich schön, schön. Also ich freue mich einfach, dass ich diese Entwicklung machen konnte und ich hoffe, es geht so weiter.
Ich habe auf jeden Fall hier schon viele Leute gehabt, die verschiedenste Tipps für ihren Durchbruch geliefert haben, aber der Schnauzer ist bisher noch neu. Also den Tipp
Ja,
nehmen
wer
wir
weiß.
mit auf in die
Der liegt wie eine
Liste.
Eins.
Aber wir können da vielleicht gleich mal reingehen, weil das ist ja das, worum es hier auch immer ein bisschen gehen soll bei mir im Podcast, dass die Leute, die zuhören und selber sich verbessern wollen und vielleicht mal auf das Niveau, auf dem du jetzt bist, hinkommen möchten, vielleicht auch irgendwas sich abgucken können oder Sachen ausprobieren, die dir geholfen haben. Wie sieht denn bei dir so trainingsmäßig das überhaupt noch aus? Spielst du nur noch Turniere oder trainierst du auch jetzt so noch Stierdart irgendwie zu
Ja,
Hause?
ich finde es erstaunlich, dass ich einfach wirklich bei allen, offensichtlich dachte ich, wäre da vielleicht der Einzige, aber ich habe ja die anderen Podcast-Folgen auch gehört und das ist fast deckungsgleich zu den anderen Aussagen, ne? Also du kannst dir jetzt vorstellen, was kommt. Zu Hause stehe ich recht wenig an Bord. Also man muss dazu sagen, es macht auch einfach nicht so einen Spaß. Ich habe auch kein Skoja zu Hause, also ich habe den Platz nicht. Meine Freundin hat ein Skoja, spiel da öfter mal Skoja. Man muss sagen, hätte ich so ein Ding zu Hause und ich werde es mir irgendwann zulegen, würde mein Training, glaube ich, deutlich ja, üppiger ausfallen. Also ich würde mehr trainieren, hätte mehr Anreiz, weil dann immer zu Hause zu stehen und da irgendwie auf dem iPad oder auf dem Handy gegen den Bot zu spielen, ja, wie ich es damals immer gemacht habe, bevor ich Turniere gespielt habe, ist mittlerweile auch ein bisschen anstrengend, muss man sagen. Ja, was mache ich? 121, 170, so diese ganzen Geschichten, dann ab und zu mal ja, ein paar Trainingsspiele gegen einen hoch eingestellten Bot, wo ich auch meistens verliere, muss man ehrlicherweise sagen. Ich spiele zu Hause, würde ich sagen, deutlich schlechter, als ich auf Turnieren spiele. Also ich höre von vielen, dass sie im Training immer so die und die Zahlen spielen. Bei mir ist das nicht so. Irgendwas fehlt mir zu Hause. Ich weiß nicht, was es ist, ob es jetzt der Druck ist oder irgendwie die Motivation, jetzt zu performen, aber es passiert höchst selten, dass ich, wenn ich zu Hause spiele, und ich spiele die Woche schon noch, ne? Also ich spiele ein, zwei Mal die Woche, stehe ich schon an Bord irgendwie mal. Dreiviertelstunde, Stunde, aber mehr ist es dann nicht. Also, dass ich noch irgendwie 3 Stunden am Dartboard stehe, habe ich A, die Zeit nicht mehr zu und auch die Motivation nicht, wenn man die Woche, sag ich mal, im Durchschnitt 2 Turniere spielt, würde ich sagen. 2 bis 3, manchmal auch.
Aber ich kann nicht verstehen, also bei mir ist es ja auf einem anderen Niveau, aber ich habe zum Beispiel auch meine Top-Leistung, wenn dann immer im Turnier, weil ich zu Hause irgendwie einfach auch nicht in diesen Flow komme, weil vielleicht fehlt der Druck oder weiß ich nicht, dass man sozusagen diese volle Konzentration zu Hause nicht oft bringt. Aber ihr habt ja dadurch, dass du, wie gesagt, regelmäßig auf diesem hohen Niveau, auch was jetzt die Gegner angeht, spielst, hast du ja trotzdem sehr viele Drucksituationen und Co., die du da quasi im Umgang meistern musst. Hast du da vielleicht irgendwelche Aspekte? Also mit Sicherheit gibt es ja Sachen, die sich auch bei dir vom Mindset und Co. entwickelt haben. Hast du da
Oh, sehr
irgendwie
viel.
einen Aspekt, wo du sagst, das könnte auch anderen Spielern helfen, irgendwas, was dir geholfen hat, sozusagen ruhig zu bleiben oder im Fokus zu bleiben oder was auch immer?
Also Benny Sensenschmidt würde sagen, immer locker bleiben, Bruder. Diesen Satz habe ich schon sehr oft von ihm gehört und das stimmt halt leider auch. Also soll man sagen, so doof das klingt, aber es stimmt. Ich habe das Gefühl, ich sehe, wenn ich mir so Turniere angucke und gerade vielleicht ein bisschen neuere Spieler angucke, in vielen Gesichtern einfach so diese Nervosität. Du kannst sie praktisch schon als Zuschauer, als Gegner auch irgendwie greifen. Ich habe das Gefühl, dass viele sehr unter Druck stehen, wenn sie spielen und ich auch zu einem gewissen Maße. Und das war früher auch heftig, ne? Also mein erster Bundesligaspieltag, ich weiß nicht, was ich da für einen Puls gehabt habe, aber ich dachte, ich falle fast aus den Socken. Also so nervös war ich. Also das war richtig heftig. Mittlerweile, ja, ich glaube, wenn man sich der Situation einfach so oft es geht stellt, legt sich das dann irgendwann, ne? Also klar, Turniere spielen, immer gegen bessere Leute spielen und vielleicht geht es dann irgendwie ein bisschen weg. Also so ein Wandel, den ich sehe bei mir, ist dieses erste Spiel an so einem Abend, ja. Ich weiß, ich habe früher immer verkackt im ersten Spiel. Ich war richtig schlecht, auch wenn ich sie vielleicht mal gewonnen habe. Aber mein erstes Spiel war von der Performance nicht gut. Ja, also mittlerweile muss ich sagen, sehe ich, dass mein erstes Spiel am Abend oft das Beste ist, weil ich dann mich voll auf dieses Spiel konzentriere. Ich komme um 18 Uhr zum Turnier, kann mich eine Stunde warm machen. Ich weiß, 19 Uhr geht es los, Musik auf den Ohren und ja, dann ist man halt in dem Moment voll da irgendwie, weil man sich irgendwie vom Kopf her drauf einstellt, konzentriert und dann irgendwie diesen Tunnel auch einfach versucht zu halten, ne? Ohne groß ablenken, ohne große Emotionen. Und da muss ich auch Dennis zum Beispiel ein großes Shoutout geben. Der hat mir nämlich auch wirklich sehr geholfen. Immer gesagt, du musst ruhig bleiben. Ich habe mich früher auch immer aufgeregt zwischendrin und mich selber abgefuckt. Und ich erwische mich heutzutage, da regt sich meine Freundin jedes Mal drüber auf, wenn sie das sieht, auch neulich noch, während der Spiele mal wieder auf. Also ich falle so in alte Muster. Ich habe aber gemerkt, wenn ich das abstelle, dieses, ja, okay, jetzt mal eine schlechte Aufnahme, irgendwie sich drüber aufregen oder so, wenn ich das komplett abstelle und mich einfach nur konzentriere, auf den Boden gucke oder geradeaus gucke oder in die Ferne starre, dann spiele ich am besten. Das ist einfach so. Also du musst da irgendwie die Rübe, glaube ich, ausschalten und einfach versuchen, locker, ganz entspannt zu atmen und einfach zu zocken, ohne große Interaktion mit dem Gegner oder mit anderen Leuten.
Was glaube ich auch immer hilft, gerade dadurch, dass ihr halt so die ganze Zeit auf diesem Niveau gegeneinander spielt, kommst du, finde ich, auch irgendwann so ein bisschen in so eine Komfortzone bei bestimmten Turniertypen. Also, ihr kennt es von mir selber zum Beispiel, ich bin ja nach Greifswald gezogen zu meiner Freundin mittlerweile
Ich
und dann
komme aus
hier.
Greifswald.
Oh, siehst du? Na, dann ist
Ja,
ja, haben wir getauscht quasi die Heimat.
ja.
Und bin ja hier bei den Dartfighters auch Mitglied. Und hier sind ja regelmäßig auch Turniere unter der Woche, auch immer so kleinere. Und ich merke zum Beispiel, wenn ich die oft spiele, dann komme ich in so eine Komfortzone, dass ich nicht mehr aufgeregt bin, wenn ich so ein Turnier spiele. Und vielleicht hilft das auch dem einen oder anderen, was ich zum Beispiel auch oft gehört habe jetzt in letzter Zeit, von Leuten, die gesagt haben, sie haben Next Gen das erste Mal gespielt, einfach um die Erfahrung zu machen, dass sie dann danach bei anderen Turnieren nicht mehr so aufgeregt sind, weil irgendwie ist es dann so was Kleineres, die anderen Turniere vom Gefühl her.
Verstehe ich, ja. Also ich habe mich ja jetzt auch irgendwie ein, zwei Mal dieser Next-Gen-Geschichte gestellt. Ich muss sagen, die Nervosität war da gar nicht so vorhanden. Vielleicht durch vorherige Turniere, durch Bundesliga-Turniere, durch diese Endrunde vor Kamera und so. Und ich kann das auch gar nicht so festlegen auf Größe des Turniers. Diese Nervosität, die auch immer noch durchkommt, kommt teilweise komplett random. Manchmal ist es einfach irgendein Spiel und ich kann dir gar nicht sagen, wieso. Vielleicht auch ein Spiel, wo du großer Favorit bist und dir warum auch immer Druck machst. Ich kann das nicht so richtig festlegen auf gewisse Situationen. Aber ja, tendenziell hilft es, glaube ich, sich einfach diesen schweren Aufgaben irgendwie erstmal zu stellen, um dann ja, einfach locker damit umzugehen. Und glaub mir, es frisst die Gegner auf, wenn du an Bord einfach eine gewisse Ruhe ausstrahlst, ne? Also du, wenn du ruhig bist, auf nichts reagierst, selbst wenn dir der Gegner, weiß ich nicht, einen 170er-Finish um die Ohren haut und du einfach nicht reagierst, es macht, der Gegner denkt drüber nach. So ist es. Und der erkennt auch deine Unsicherheit, ja. Wenn du dich aufregst, so wie ich das teilweise getan habe, sehr doll getan habe im Spiel und wie gesagt auch manchmal immer noch mache, das macht das Spiel nicht besser. Der Gegner wird dadurch stärker und naja, sollte man vielleicht ablegen. Ist zumindest mein Ansatz.
Ja, ich finde auch, also ich bin selber auch so ein Typ, der dann schnell so irgendwann den Fokus im Turnier verliert, wenn mal ein, zwei Lecks so zum Beispiel doppelmäßig dann 20 Pfeile dran vorbei, der Gegner checkt auch nicht und dann nach so einem Leck irgendwie wieder sozusagen den Fokus zu finden, fällt mir dann auch oft schwer. Und ich finde, man merkt dann auch so, wenn ich selber das reflektiere, dass man selbst auch manchmal so Spiele hat, wo der Gegner sich so doll aufregt und dann merkst du so richtig, dass in dir so eine Führung kommt, wo du so weißt, du wirst dieses Spiel nicht verlieren, egal was du
Ja,
machst. Und das
richtig,
willst du ja
genau.
als Gegner überhaupt nicht sozusagen aussehen.
Ja, korrekt, so ist das. Also spielt der Kopf schon eine große Rolle, muss man sagen, ne? Und wie man sich dann auch, sage ich mal, präsentiert, das ist schon sehr interessant, muss man sagen.
Du hast gerade auch nochmal das Thema angesprochen, im Warmspielen. Du hast gesagt, du kommst so eine Stunde vorher circa. Was machst du da genau? Hast du da irgendwie einen Ablauf? Machst dann zwischendurch Pausen oder wie sieht das aus?
Also ich höre auf jeden Fall Musik beim Einspielen. Das sagen auch immer alle, dass ich immer die Stöpsel in den Ohren habe. Ist halt so. Also mir bringt es einen gewissen Fokus, mich dann einzuspielen. Oft ist es so, dass noch andere Leute mit ans Board kommen, wie ein Marcel zum Beispiel, ne? Dann spielen wir uns irgendwann, nachdem wir angefangen haben, erstmal den Arm ein bisschen warm zu kriegen. Nach 10 Minuten spielen wir uns ein bisschen mit 121 warm oder so. Und dann mache ich irgendwann eine Pause nach 10, nach 15, 20 Minuten kurz runterkommen und dann nochmal ran, frisch ans Board, bisschen Scoring üben, 20, 19, 18, so die Klassiker. Also ich habe kein Schema, dem ich da folge. Das ist mehr Standard, ne? Bisschen scoren oben auf der 20, 121, 170 spielen, damit du Checkout-Wege und so weiter doppelt auch drin hast und einfach nach Gefühl ein bisschen machen. Es geht, finde ich, mehr darum, dass du diesen Ach, ja, diesen, das ist ja ein erlernter Prozess, sag ich mal, dass du das einfach wieder reinkriegst und abrufen kannst. Du bist warm, dein Arm muss warm sein und du musst vor allem, finde ich, vom Kopf dann einfach dich ready fühlen, ne, nach diesem Einspielen. Das kommt auch manchmal vor, da hast du einen schlechten Tag, irgendwie merkst beim Einspielen, es geht gar nichts und dann projiziert sich das auch irgendwie in das Spiel. Irgendwie muss einfach das Gefühl stimmen nach dem Einspielen und deswegen würde ich jedem empfehlen, sich auf jeden Fall rechtzeitig einzuspielen, ne? Aber es gibt sicherlich auch Leute, die brauchen das nicht oder wollen das nicht. Ich kenne auch Spieler, die 5 Minuten immer vor Beginn kommen und trotzdem gut spielen. Mir würde es nicht helfen. Also ich sage immer, ich bin der schlechteste Spieler in Berlin, wenn ich mich nicht eingespielt habe. Es
Ja,
ist so.
ich kenne das. Bei mir ist es doch so, dass ich generell leider sehr schnell diese Feilgefühl verliere. Auch wenn ich jetzt mal 3, 4 Tage nicht werfe, dann brauche ich auf jeden Fall mal wieder eine Stunde, bis ich dann irgendwie in so ein Gefühl komme, dass ich das Gefühl habe, ich werfe einfach nur noch automatisiert, ohne dass ich drüber nachdenke.
Ja, so
Ja.
soll es eigentlich sein, ne?
Genau. Lass uns mal nochmal reingehen, so ein bisschen in deine Ambitionen, auch vielleicht was dieses Jahr und dann auch mal so perspektivisch auf die nächsten 3, 4 Jahre. Du spielst ja jetzt wirklich ein Niveau, mit dem vieles möglich ist. Gerade wenn du einen guten Tag hast, würde ich mal sagen, ist jeder Gegner irgendwie schlagbar. Wie sieht's aus? Du hast gesagt, Next Gen hast du jetzt schon mal so ein bisschen auf dem Schirm. Welche Sachen sind dieses Jahr geplant und hast du irgendwelche konkreten Ziele?
Der Kalender ist tatsächlich voll. Also ich habe jetzt im Dezember meinen Job gewechselt, habe ein bisschen mehr Flexibilität und kann an den Wochenenden vor allem immer. Also vorher habe ich immer noch samstags irgendwie jedes zweite Wochenende gearbeitet. Jetzt geht das. Und habe dann das erste Next-Gen-Wochenende gespielt. Das war auch recht erfolgreich, würde ich behaupten. Zweimal Top 32 geschafft. Also das war schon ganz ordentlich. Leider konnte ich Kalka jetzt nicht spielen, aber ich plane schon, so viel wie geht zu spielen. Ne? Also wenn das irgendwie passt und wenn die Zeit da ist. Österreich weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Da muss ich ein bisschen gucken, wie jetzt so dieser Verlauf wird von den nächsten Turnieren. Aber Hildesheim ist natürlich, ja, es sind immer noch 3 Stunden Fahrt aus Berlin, aber das muss ich mitnehmen. Also da habe ich auch einfach Bock drauf und werde es machen. Ich habe mich jetzt angemeldet für März auch wieder, was jetzt Ende Februar noch ansteht. Und das ist ja schon wieder in 2 Wochen, sind diese Host Nation Qualifier. Ja, ich habe ja keine Q-School gespielt, dementsprechend muss ich mich noch anmelden für diese Host Nation Qualifier. Gute Stange Geld abdrücken. Aber ich glaube, das ist eine Erfahrung wert. Und da geht es einfach um die Bühnenqualifikation. Und sollte man das, ich rechne nicht damit, ja, aber sollte man das irgendwie schaffen, wie auch immer, wenn man einen sehr guten Tag hat, und da gehört alles dazu, Glück, guten Tag und ja, Timing, das wäre natürlich ein Traum, den man sich da irgendwie mit erfüllen könnte, ne? Ich glaube, da hat jeder mal von geträumt und sich jeder mal seinen eigenen Walk-on vorgestellt. Ich habe im Übrigen immer noch keinen Walk-on-Song, ich weiß es nicht. Wie gesagt, sollte es irgendwie mal dazu kommen, dann mache ich mir darüber Gedanken. Aber vorher erstmal versuchen, einfach mehr außerhalb von Berlin zu spielen. Also nicht ganz so viel lokal, sondern auch mal große Turniere. Dessau nehme ich jedes Jahr mit, also diese MDSL-Geschichte. Das war ja letztes Jahr auch ein super Turnier, mit Finale und allem drum und dran. Das war schon geil. Und Sparkassen Open hatte, glaube ich, Paul oder Florian auch angesprochen in der letzten Folge. Da bin ich auf jeden Fall am Start. Die habe ich letztes Jahr auch gespielt. Dann, wie gesagt, Lorette, E-Dart. Und dann gibt es noch Burgdorf Open. Das ist auch irgendwo in Niedersachsen. Auch wieder ein sehr großes Turnier, wo ich im letzten Jahr mit Dennis unterwegs war. Ja, habe ich jetzt auf dem Schirm. Also so viel Next-Gen spielen wie geht, wenn möglich.
Klingt auf jeden Fall so, als würde
Ja.
keine Langeweile aufkommen an den
Nee,
Wochenenden.
auf keinen Fall. Die sind immer verbucht irgendwie.
Ich mache es ja immer gerne so hier im Podcast, dass ich hinten raus nochmal die gleiche Frage an fast jeden Gast stelle. Und zwar, wenn du selber dich mir zu treffen würdest zu der Zeit, wo du, sag mal, die ersten Turniere spielst und wirklich dann anfängst, ambitioniert ja, besser zu werden, welchen Tipp würdest du dir aus deiner heutigen Sicht mit selber auf den Weg geben?
Mach dich nicht verrückt. Also, ja, weiß ich nicht. Also, klar, Training ist, ich glaube, das sollte jedem klar sein, ne? Wer viel trainiert, wird wahrscheinlich dann auch, wenn gewisses Talent vorhanden ist und Ehrgeiz, auch irgendwie Erfolge erzielen. Aber mach dich nicht verrückt. Also, ich glaube, es gibt Leute, die sich tot trainieren, tatsächlich, ne? Also, die dann wirklich zu Hause einfach zu viel machen und sich diesen Druck selber auferlegen, ne? Also wenn du dann in Turniere gehst und weißt, okay, ich habe jetzt 7 Tage zu Hause, ja, jeden Tag 6 Stunden gespielt, dann erwartest du auch eine gewisse Leistung. Und wenn die dann nicht kommt, glaube ich, ja, zweifelst du an dir, fragst selber, ja, was bringt das alles? Deswegen nicht verrückt machen, ne? Also das kommt alles so mit seiner Zeit. Am Ball bleiben natürlich, trainieren, und dann wird das von alleine kommen, ne? So würde ich da wahrscheinlich rangehen.
Ist, glaube ich, nochmal ein sehr guter Aspekt, dass es auch beim Dart ein Übertraining gibt,
Definitiv, ja.
gerade aus psychischer Sicht. Ja, es war, was ich selber auf jeden Fall auch schon erlebt habe, dass ich
Ja.
teilweise mal überspielt war einfach und dann noch den
Ja.
Spaß verloren habe.
Ja.
Naja.
Anderer Tipp vielleicht noch, Kleinigkeit, hatte ich, glaube ich, auch mal in deinem Adventskalender angesprochen, ist Rechnen. Also bei mir kam das tatsächlich durch Start gucken damals, WM. Ich kannte viele Wege schon, als ich angefangen habe zu spielen, aber lernt diese Wege. Also Rechnen ist das A und O. Ja. Mehr will ich gar nicht dazu sagen, aber es ist einfach sehr wichtig.
Genau, ihr könnt euch auch dazu im Adventskalender, die Videos sind ja alle noch online, das nochmal angucken. Da hast du das auch nochmal gut zusammengefasst, dass es auch Sinn macht, früh schon zu rechnen, so wie es ja
Ja,
die Profis auch machen,
definitiv.
dass du dann späten hinten raus sozusagen nicht in Probleme kommst. Tom, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Wieder sehr viele spannende Aspekte. Vor allem, ja, ich bin jetzt so nach und nach dabei, die ganze Berliner Liste auch so von mir mal
Du, alles
einzuladen.
gut. Die freuen sich sicher alle. Ich freue mich auch. Also war wirklich sehr schön, dass ich dabei sein durfte. Und bin gespannt, wenn die Folge dann rauskommt, dann werde ich mir die definitiv mal anhören. Ja.
Sehr
An
gerne, ja.
alle, die mal in Berlin sind, kommt in den Dartpalast. Das ist wirklich eine sehr schöne Spielstätte.
Genau, aber spielt mindestens eine 70. Nee, er macht natürlich auch Spaß, auch so. Also, da sieht man auf jeden Fall viele große Namen und vor allem sieht man da viele, die man hier im Podcast schon gehört hat. Von daher, guckt gern vorbei und dann sage ich an der Stelle schönen Dank für euch wieder, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Wir hören uns wieder nächsten Sonntag und die letzten paar Worte gehen wie immer an den Gast.
Ja, also nochmal, ich glaube, ich habe es schon mehrfach gesagt, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, das hören sich auch ein paar Leute an. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde reinhören und ich hoffe, dass man sich vielleicht irgendwo, irgendwie, irgendwann in diesem Leben mal sieht. Ich freue mich immer wieder, euch auf Turnieren zu treffen und gegen euch zu spielen, ob es jetzt in Berlin ist oder sonst wo. Ja, immer schön dranbleiben, ne? Man sieht sich.
Danke dir. Ciao, ciao.
Rising Darts.
Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.